Das Geld. Die meisten ideal gesinnten Menschen werden sich entsetzen, wenn in Abhandlungen über hohe Geisteswerte plötzlich vom Gelde die Rede ist. Sie ahnen nicht, dass auch das Geld geistigen Gesetzen gehorcht und eine Ausdrucksform geistiger Beziehungen darstellt. Sie möchten am liebsten von Geld und Geldesangelegenheit nichts wissen, und ich verstehe dies gar wohl, denn auch mir sind alle Geldgeschäfte übelste Erfordernisse dieses Erdenlebens. Aber die Form nur schafft hier Widerstände, während die Sache selbst höchster Geistigkeit entspricht. Kein Mensch, der die Kurse der Börsen liest, wird auf den Gedanken kommen, dass hier Gesetze des Geistes, der alle Materie beseelt, ihren voll entsprechenden Ausdruck finden. Den weitaus meisten unter allen feineren Seelen erscheint Geld als eine durchaus schmutzige, von vielen Händen abgegriffene Sache, und sie fassen alles, was mit Geld in Zusammenhang steht, nur mit den Fingerspitzen und selbst da noch mit Widerwillen an. Trotzdem ist Geld etwas Heiliges. Und ich wage das auszusprechen, obwohl ich weiß, dass so mancher sonderbare Heilige nun finden wird, ich sei ein arger Lästerer geworden. Ich kann solchen edlen Träumern nicht helfen, und ich hege sogar den Verdacht, dass unter ihnen gar manche zu finden sein möchten, denen Geld zwar nicht etwas Heiliges, aber etwas mit allen Mitteln zu Erstrebendes darstellen mag. Geld ist nur ein Ausdruck für den Wert, den irgendetwas Geistiges in der materiellen Welt sich zu erringen vermag. Geistige Werte sind auch in letzter Linie Besitz und Vermögen, denn es gibt keinen Besitz und gibt kein Vermögen, von denen nicht zu behaupten wäre, dass sie in irgendeiner Weise geistigen Werten ihren Ursprung dankten. Willst aber du, der du dieses Buch vom Glück zur Hand nimmst, wirklich in heutiger Zeit dein Glück gestalten, dann wirst du schwerlich am Gelde vorübergehen können. Du wirst erkennen müssen, dass Geld durchaus nicht die schmutzige Sache ist, als die man es dir zu verdächtigen pflegte. Und du wirst mit einiger Ehrfurcht vom Gelde reden lernen müssen, willst du wirklich seinen Wert erfassen. Ich wiederhole nochmals, Geld ist etwas Heiliges, denn es drückt die Wertung aus, die sich geistige Bedeutung irgendwelcher Art in dieser Welt der Materie zu verschaffen wusste. Den allermeisten Menschen ist Geld freilich nur zur Bezahlung da, und sie ahnen nicht, dass man auf dieser Erde auch in anderen Werten bezahlen kann, ja meistens bezahlen muss. Die Eignung des Geldes als Ausdruck höherer geistiger Werte ist ihnen fremd, und sie empfinden es als Profanation, wenn man vom Gelde als Ausdruck geistiger Werte spricht. Trotzdem gibt es keinen klareren Beweis der Wirkung geistiger Werte in dieser materiellen Welt als den, der durch Geld oder Geldeswert zu bezeichnen wäre. Alle hohen geistigen Werte, die jemals auf dieser Erde erschienen, bewegten mannigfach Geld und Geldeswert. Wollen geistige Werte sich auf dieser Erde Geltung verschaffen, so müssen sie quasi mit der Materie eine Verbindung eingehen, müssen selbst materiell werden, um Materie zu bewegen. Nicht anders können sie Materielles auch nur von ihrem Dasein in Kenntnis setzen. Ein noch so hoher geistiger Wert, dem es nicht gelingt, die allgemeingültige Ausdrucksform materieller Werte, das Geld, in Bewegung zu setzen, wird der Menschheit nicht fassbar, nicht nutzbar werden. Je größer die Summen sind, die ein geistiger Wert in Bewegung setzt, desto fester wird er sich hier in der materiellen Welt verankern. Daraus kannst du eine Lehre ziehen. Du darfst niemals erwarten, mit all deinem Idealismus der Menschheit Gutes geben zu können und ihn zum Siege zu führen, solange du noch Geld und Geldeswert verachtest. Gewiss sollst du nicht vor dem Götzen Mammon knien und den Geldbesitz als Endzweck erstreben. Dein ganzes Trachten soll vielmehr als Ziel nur die Bewegung des Geldes sehen, soll dir weniger den Besitz als die Möglichkeit schaffen, immer größere Summen im Dienste geistiger Werte ins Rollen zu bringen. So wenig Geld du auch dein eigen nennst, sollst du doch der Kraft bewusst sein, die in jedem Pfennig steckt, einem Steinchen gleich, das eine Lawine verursachen kann, die größten Summen in Bewegung setzen zu können. Und du musst der bewegenden Kraft, die hinter dem Gelde steht, auch Vertrauen schenken. Diese magische Kraft reagiert sehr empfindlich auf jeden Mangel an Vertrauen, wie sie auch umgekehrt ein unerschütterliches Vertrauen, das mit Geduld gepaart ist, niemals enttäuscht. Je mehr Geld du für eine an sich gute Sache arbeiten lassen kannst, desto mehr Aussicht wirst du haben, dieses Geld im Laufe der Zeit mit Zins und Zinseszins zurückerstattet zu erhalten. Wenn du aber nur kärglich und erfüllt von Misstrauen deines Geldes Kräfte erproben willst, dann kommst du gar leicht in Gefahr, auch das Wenige zu verlieren, mit dem du den Einsatz zögernd wagtest. Gewiss sollst du nicht über deine Kräfte hinaus waghalsig spekulieren und immer vorher wohl bedenken, ob die Summen, die für eine Sache gefordert werden, mit deinem verfügbaren Besitz in Einklang stehen. Sonst kann das geistig wertvollste Gut, das durch dein Geld in der Welt der Materie verankert werden soll, für dich zum Fluch und Unglück werden. Eine jede Sache, durch die du der Menschheit wirklichen Nutzen bringst, wird früher oder später mit aller Sicherheit auch neue materielle Werte schaffen. Aber jede Sache verlangt auch den ihr entsprechenden Einsatz. Und wenn er dir nicht zur Verfügung steht, dann ist es besser, du lässt deine Hände völlig aus dem Spiele, auch wenn dir die Förderung dieser Sache hohen Gewinn zu versprechen scheint und allen Menschen großen Vorteil bringen könnte. Du würdest nur von vornherein unehrlich handeln, wenn du einen Gewinn erwarten wolltest, ohne den ihm entsprechenden Einsatz riskieren zu können. Niemals auch darfst du das Geld anderer Menschen für eine dir am Herzen liegende Sache in Bewegung setzen, wenn du nicht mit Sicherheit weißt, dass jene anderen auch den erforderlichen vollen Einsatz zur Verfügung haben, der ihnen letztlich die Schaffung neuer Werte und damit den ihrem Einsatz entsprechenden Gewinn verbürgt. Du könntest nur sonst jene anderen um ihre Habe bringen und dich allein würden die geistigen Gesetze des Menschheitsganzen dann für den angerichteten Schaden haftbar machen. Diese Gesetze wissen einen jeden auf irgendeine Weise zu erreichen und sie fordern dann Begleichung bis zum letzten Heller, ganz gleich, in welchen Äquivalenten du allein Entschädigung leisten kannst, und wenn auch der andere, den du geschädigt hast, persönlich nicht dadurch entschädigt werden wird. Den Gesetzen im geistigen Menschheitsgesamtorganismus ist es niemals darum zu tun, den Einzelnen etwa zu entschädigen oder den Schadenstifter zu bestrafen. Sie haben nur Ausgleich zu schaffen im organisch verbundenen Leben des gesamten Ganzen, und jeder Einzelne tritt ihnen für den anderen ein, kann, ohne es zu ahnen, Werkzeug werden ihrer unerbittlich sicheren, automatisch geregelten Tätigkeit. In höherem Sinne gibt es keinen wirklichen Geldbesitz. Der scheinbar Besitzende ist stets nur der zeitweilige Verwalter eines Teiles, der jeweils in der materiellen Welt durch das Wirken der Menschheit im Ganzen geschaffenen Werte. Die Höhe des scheinbaren Geldbesitzes zeigt nur die Eignung eines Menschen als Werteverwalter an. Und wer da weniges getreu zu verwalten weiß und damit neue Werte schafft, den werden die geistigen Gesetze im Menschheitsgesamtorganismus mit aller Sicherheit einst auch über vieles als Verwalter setzen, wenn sein Wille und nicht nur sein Wünschen ernsthaft danach begehrt. Die steten Fehlschläge, über die so viele anscheinend tüchtige Leute zu klagen haben, sind immer nur der Beweis dafür, dass sie in irgendeiner Weise gegen geistige Gesetze gewohnheitsmäßig verstoßen, ohne es zu wissen. Entweder ist der Wille nur matt und wird durch Wünsche ersetzt, oder es wird nur ein Teil der Gesetze erfüllt, der andere aber unbeachtet gelassen. Sehr viele wissen auch nicht, dass es durchaus nicht in ihrem Belieben steht, bis zu welcher Höhe sie neue materielle Werte erzeugen wollen, sondern dass jeder Einsatz seine bestimmte Summe neuer Geldeswerte schaffen muss, ob diese Summe nun über oder unter dem erwünschten Ergebnis steht. So arbeiten manche Jahr aus, Jahr ein und sorgen sich wegen ihrer Misserfolge, nicht ahnend, dass sie an irgendeiner Stelle grobe Verstöße gegen geistige Gesetze begehen, deren Bestehen ihnen niemals zum Bewusstsein kam. Nun könnte man leicht vermuten, ich hätte hier lediglich solche Menschen im Auge, die da mit eigenem oder fremdem Gelde ihre eigenen Unternehmungen leiten. Ich denke jedoch nicht minder an alle die Tausende, die in irgendeines anderen Diensten stehen. Hier müssen oft ganze Kategorien durch die Verstöße Einzelner leiden, und darum wächst hier die Verantwortung des Einzelnen ins Riesenhafte an, während die Beachtung der geistigen Gesetze, von denen ich spreche, gleichfalls jeweils Tausenden ihren Weg erleichtert. Mit dem Moment, in dem du dich zum Dienste für das Unternehmen eines anderen verpflichtest, übernimmst du alle Verantwortung für den dir anvertrauten Teil seines Unternehmens, und alle Verstöße gegen geistige Gesetze, die du dir zu Schulden kommen lässt, werden für dich die gleichen Folgen zeitigen, als wenn du für eigene Rechnung dein eigenes Unternehmen leiten würdest. Ich kann dir keinen besseren Rat geben, als an deiner Stelle, mag sie hoch oder unbedeutend sein, stets so zu handeln, wie du handeln würdest, wenn du in deinem eigenen Unternehmen gleichen, ob Liegenheiten zu erfüllen hättest. Fühlst du dich schlecht besoldet, so versuche, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten eine bessere Entlohnung zu erhalten, aber vergiss nicht, dass auch die schlechteste Entlohnung dich niemals von deiner Pflicht befreit, gemäß den geistigen Gesetzen zu denken und zu handeln, die im Bereiche des Geldes befolgt werden wollen. Sollst du nicht Schaden erleiden, weil du für eines anderen Schaden Ursache schaffst. Auch musst du wissen, dass deine Entlohnung durch geistige Gesetze stets in gerechtester Weise genau deinem Einsatz an Arbeit entsprechend bemessen wird, so dass alles, was dir der andere, dem du dienst, etwa vorenthalten mag, dir einst auf irgendeine Weise auf Heller und Pfennig erstattet werden muss, während im anderen Falle, wenn du höhere Entlohnung erreichst, als dein Einsatz an Arbeit und Interesse rechtfertigen mag, mit absoluter Sicherheit früher oder später alles von dir gefordert werden wird, was du zu viel empfangen hast. Dem steten Ausgleich, den diese geistigen Gesetze schaffen, gilt jede Wertform gleich, so dass dir vielleicht in völlig anderer Währung gegeben oder entzogen werden mag, was dir zusteht oder was du ungerechterweise empfangen hast. Geld ist der Vertreter aller materiellen Werte und es ist für den Ausgleich, den die geistigen Gesetze schaffen müssen, völlig einerlei, durch welchen dieser Werte sie den Ausgleich bewirken oder ob sie ihn durch den Vertreter aller materiellen Werte durch Geld bewirken können. Nun wirst du auch verstehen, weshalb ich Geld eine heilige Sache nannte. Vertritt es doch jeden Wert, den die materielle Erde spendet, ist es doch Ausdruck allen Wertes, den Geistiges hier durch seine Einwirkung auf die Materie schafft und gleichzeitig dieser Einwirkung Zwischenglied und Träger. Wohl oder übel wirst du auch Geld zu den Wirkungsmitteln deines irdischen Glückes rechnen müssen, und willst du dein Glück dir schaffen, musst du auf die Gesetze achten lernen, denen Geld und aller materieller Wert, den Geld vertritt, stets nur ein Diener geistiger Impulse ist.